Ja, wir schlagen gleich noch einmal das Tagebuch von Nehemia auf und wir möchten heute mal auch etwas von lesen. Was Nehemia so aufgeschrieben hat im 8. Kapitel. Jetzt hört mal ganz genau zu, was da steht. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esset und trinket. Und sendet denen auch Teile, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und jetzt kommt diese Zusage: Und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das, was wir heute lesen aus dem Tagebuch von Nehemia. Liebe Erwachsene, wir kennen das doch schon von den Jahren davor. Wenn hier eine Kinderbibel stattfindet, dann gehen die Kinder die ganze Woche jeden Tag ein Thema durch und am Ende der Kinderbibelwoche, am Sonntag, da bekommen wir noch so ein bisschen etwas mit von dem, was sie die ganze Woche hier getan haben, sich beschäftigt haben. Dieses Jahr passt das natürlich für uns sehr gut als Erwachsene. Die Kinder haben die ganze Woche hier gebaut, die haben die Mauer fertig und heute wird ein Freudenfest gefeiert und wir sind das erste Mal dabei. Heute dürfen wir mit euch mitfeiern. Heute sagt Nehemia: Jetzt lasst uns dieses Fest der Freude feiern. Er sagt: Jetzt esset und trinket, gebt denen, die nichts vorbereitet haben, damit auch jeder mit dabei sein darf. Und er sagt: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das, was uns heute beschäftigt. Wir wollen über Freude nachdenken, wir wollen über Freude sprechen. Und immer wenn wir über Freude sprechen oder sogar Freude befehlen, so merken wir, wir kommen in eine gewisse Spannung. Es ist nicht ganz einfach. Und ich merke auch, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, es kommt in eine gewisse Spannung. Denn oft, wenn es ein Gebot ist, dann können wir sagen, du musst es so machen. Jetzt ist die Frage, können wir es bei der Freude auch so tun? Können wir einfach uns mal selbst sagen, jetzt will ich mich freuen? Ist das befehlbar, eine Freude? Oder verbinden wir Freude doch eher mit einem Gefühl? Manchmal bin ich fröhlich, ich bin in guter Stimmung, manchmal geht es mir einfach nicht gut. Und wenn dann jemand zu mir sagt, jetzt freu dich mal, sage ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht per Knopfdruck machen. Und dennoch spricht die Bibel davon, dass wir uns freuen sollen. Und so merken wir, wir kommen hier in eine gewisse Spannung und wir wissen gar nicht so richtig, wie gehen wir damit um. Wie sollen wir das machen? Ich kann das nicht selbst produzieren und oft hängt das auch von unserem Schicksal ab. Es kommt Gutes auf mich zu, mir fällt Gutes zu und dann, ohne dass ich es will, ich freue mich. Innerlich habe ich ein fröhliches Gefühl. Kommt etwas Schwieriges auf uns zu, eine negative Nachricht, und dann kann ich mich noch so anstrengen. Ich bin bedrückt. Und ich freue mich nicht so. Und ich merke, das ist gar nicht so einfach. Und ich möchte, gerade auch in diesem Zusammenhang, es auch realistisch mit uns betrachten. So wie es auch in Nehemia steht. Wie die Kinder es auch in dieser Woche durchgegangen sind. So möchte ich, dass wir auch ein paar Stufen der Freude durchgehen. Und so habe ich das mal genannt, dass wir uns drei Freudenstufen anschauen. Was gibt es für Freuden? Was bedeuten die für uns? Die erste Freudenstufe, die würde ich so beschreiben, das ist eine Freude, wenn mir etwas Gutes zufällt. Ich freue mich, wenn ich etwas Gutes bekomme, dann freue ich mich einfach. Und das erleben wir doch oft. So Kinder, ihr erlebt das sicherlich, ihr habt das erlebt, diese vergangenen 6 Wochen. Es beginnen Schulferien und man freut sich. Jetzt nicht mehr so. Jetzt merke ich die Gesichter, die verziehen sich. Jetzt ist es gerade vorbei. Aber man freut sich auch auf die Schule. Nicht? Okay. Aber man hat auch Freuden in der Schule. Zum Beispiel, wenn man eine Arbeit gut geklappt hat. Wenn man eine gute Note bekommt, dann merkt man, man hat etwas Gutes bekommen. Und man freut sich. Man freut sich, wenn etwas Gutes uns zustößt, dann hat man eine gewisse Freude. Das kennen wir als Erwachsene genauso. Wenn eine Diagnose vom Arzt festgestellt wird, und der Arzt keine Krankheit feststellt, die wir vielleicht befürchtet haben, ob wir das wollen oder nicht, wir merken so ein erleichtertes Freuden in uns und wir sind wirklich froh darüber. Es ist eine Freude, die wir erleben, wenn uns etwas Gutes einfach zufällt. Aber allein schon beim Reden denke ich mal, dass viele darüber nachdenken und sagen, das ist doch etwas unsicher, diese Freude. Die ist nicht immer sicher. Nicht immer haben wir diese Freude. Nicht immer erleben wir so eine Freude. Die ist nicht immer da. Denn wir bekommen nicht immer das, was uns gerade gefällt. Ich möchte jetzt mal das Buch Nehemia anschauen. Ihr habt das sicherlich, Kinder, in den ersten Tagen, wo ihr Nehemia, die erste Kapitel, euch angeschaut habt, gemerkt, das Buch Nehemia fängt traurig an. Da ist keine Freude. Wir lesen davon Trauer. Da merken wir, dieses Gute fiel denen gar nicht zu. Denn Nehemia, er hörte von Jerusalem, dass die Menschen es da ganz schlecht geht. Die Mauer fehlte und die lebten da sehr unsicher. Und wir lesen von Nehemia, als er das hörte, dass er tagelang weinte und Leid trug. Da merken wir, wir lasen da nicht über Freude, wir lasen da von Trauer. Er hat tagelang geweint, es hat ihn bedrückt, es war eine Last auf ihm. Und er hatte nicht diese Freude empfunden, von der wir hier an erster Stufe sprechen. Das war ihm gar nicht so da, diese Freude. Und hier merken wir auch weiter in Kapitel 2, da hieß es, er durfte vor dem König nicht als Mundschenk nicht traurig sein. Das durfte er nicht. Er durfte nicht traurig sein und er konnte es aber nicht anders. Er war einfach traurig. Nehemia war traurig vor dem König, wo es gefährlich war, aber die Freude war nicht da. Und das ist doch etwas, was wir oft erleben, dass es nicht immer diese Freude da ist. Dann kommen wir zu der zweiten Freudenstufe. Es ist schon ein Schritt weiter und wir werden merken, dass die eine Freude ist, die vielleicht einen anderen Halt hat. Das ist eine Freude, nicht wenn mir etwas Gutes zufällt, sondern eine Freude, wenn ich etwas Gutes tue. Eine Freude, wenn ich jemandem etwas Gutes tue. Habt ihr das schon mal erlebt? Vielleicht auch, liebe Kinder, ich möchte mich auch an euch wenden und euch diese Frage stellen, dass ihr mal jemandem etwas Gutes getan habt und eine Freude erlebt habt. Von Nehemia lesen wir, als er so bedrückt war, blieb er nicht passiv, er wurde sehr aktiv. Er ist nach Jerusalem gereist, er hat mit den Menschen da die Mauer aufgebaut, er hat gearbeitet und vieles, vieles getan. Und am Ende sehen wir in Kapitel 8, die Mauer steht und die waren froh. Die haben etwas Gutes getan. Das ist etwas, was wir oft nicht glauben, was wir oft denken, das kann auch nicht sein. Ich werde für jemanden was Gutes tun, ich habe nichts davon, nachher werde ich mich freuen. Und oft ziehen wir uns da zurück und wir geben nicht. Wir denken, mir muss es mehr gegeben werden, dann werde ich mich freuen. Ich muss mehr bekommen, dann werde ich freuen. Aber im Gegenteil, wenn wir es lernen zu geben, dann bekommen wir Freude. Es war mal ein junger Christ, der kam zum Pastor und sagte zu ihm, ich weiß nicht, was in meinem Leben nicht stimmt. Aber diese erste Freude am Christsein habe ich verloren. Ich lebe immer noch ein Leben mit Gott und gehe zur Kirche regelmäßig, aber ich empfinde keine Freude mehr. Der Pastor sagte zu ihm, ich gebe dir einen Rat. Du sollst Folgendes tun. Geh in einen Laden, kaufe einen großen Korb voller Lebensmittel und bringe ihn zu einer armen Familie, deren Adresse ich dir geben werde. Und wenn du da bist bei dieser Familie, nimm dir Zeit. Höre auf die Nöte dieser Familie, höre gut hinein, interessiere dich für diese Familie und am Schluss bete mit ihnen das Vaterunser und dann wird die Freude wiederkehren. Erleben wir das, dass wenn wir etwas Gutes für jemanden tun, auch Freude bekommen. Wenn auch nicht, dann lasst uns mal diesen Mut haben, das zu tun. Wir werden erleben, dass Freude wiederkehrt, dass wir Freude erleben, wenn wir jemandem was Gutes tun. So wie Nehemia das hier getan hat, nicht auf sich geschaut hat. Er hat gebaut, er hat gearbeitet für die Menschen und er hat diese Freude erlebt. Jetzt kommen wir zu der dritten Freudenstufe. Eine Freude, die vielleicht die allerwichtigste Freude ist. Ich möchte mit uns auch diese Freude anschauen. Die lesen wir in diesem Kapitel. Das ist die Freude an unserem Herrn. Es kann auch manchmal kommen, dass alle äußeren Umstände da sind, dass wir denken, jetzt müsste es doch ein schönes Fest werden. Die Freunde sind da, es ist gutes Wetter, alles passt und alles ist da, aber wir merken innerlich, uns fehlt irgendwas, uns fehlt eine Freude. Wir können uns die nicht nehmen. Das Gegenteil dazu lesen wir aber auch in der Bibel. Da ist ein Paulus oder ein Petrus und die sitzen im Gefängnis. Da passt eigentlich äußerlich gar nichts. Und dann kann der Paulus auf einmal sagen zu der Gemeinde, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Da merken wir, da ist doch was anderes dran. Da ist doch etwas Grundlegendes, etwas Wichtiges, was einem Menschen fehlt, um diese Freude zu haben. Und das ist die Freude am Herrn. Und jetzt möchte ich mit uns mal anschauen, was bedeutet das? Was bedeutet das, eine Freude am Herrn zu haben? Was bedeutet das praktisch? In Nehemia Kapitel 8, da lesen wir zwei Schritte von dieser Freude. Zwei Dinge, die das Volk getan haben, was zu dieser Freude führte. Und das Erste, das überwältigt mich, was da geschah. Und das würden wir heute als eine Erweckung nennen, was da geschah im Kapitel 8. Wenn wir uns das anschauen, was die gemacht haben. Die haben sich am Wasserbrunnen oder am Wassertor, haben die sich als gesamtes Volk getroffen. Und wir lesen, das gesamte Volk kam zusammen. Sicherlich waren die noch müde von der Arbeit. Sie haben 52 Tage sehr hart gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass die Blasen noch an den Händen waren und der Hexenschuss noch im Rücken saß. Und vielleicht noch wirklich müde waren von dem Ganzen, was sie erlebt haben. Und dennoch lesen wir Kapitel 8 von Anfang. Sie kamen zusammen und baten Esra und sagten, lies uns das Gesetz des Herrn vor. Und er las von frühmorgens bis Mittag, hat er gelesen. Und wir lesen weiter und das Volk hörte aufmerksam zu. Das ist etwas, was zu dieser Freude führte. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Das ist die eine Grundlage. Ein Hunger nach dem Wort Gottes, was wir hier lesen. Sie hatten einen Hunger danach. Sie wollten gerne das zuhören. Ihnen war das nicht zu lang, von frühmorgens bis mittags zuzuhören, wie Esra das Gesetz vorgelesen haben. Und hier merke ich, wie wichtig denen das war. Wir wollen den Herrn als unsere Grundlage haben. Wir wollen mit Gott leben. Das war denen wichtig. Und sie hörten auf diese Worte, die da gesprochen wurden. Das war ihnen ganz wichtig. Das war etwas Wichtiges. Das Wort Gottes haben wir, wenn wir das jetzt übertragen auf uns. Ich sehe hier Kinder, die haben eine Bibel, die versuchen, laut zu lesen in der Bibel. Wir haben alle zu Hause Bibeln. Aber die Frage ist, haben wir auch den Hunger nach dem Wort Gottes? Oder liegt die Bibel bei uns zu Hause ein Tag, noch ein Tag? Und wir merken es gar nicht, dass wir eine Woche gar nicht gelesen haben. Wisst ihr, was in Sprüche 27,7 steht? Und das trifft hier sehr gut zu. Da heißt es, ein Satter, der tritt Honig mit Füßen, aber einem Hungrigen ist alles Bittere süß. Wenn wir satt sind, das kann das Allerbeste sein, dann treten wir es mit Füßen, dann merken wir es gar nicht. Aber wenn wir einen Hunger haben, dann ist uns das wertvoll. Ich weiß nicht, was Esra gelesen hat, vielleicht Geschlechtsregister, vielleicht hat er Gesetze aufgezählt, vielleicht war das gar nicht so spannend, aber sie haben zugehört. Weil sie hungrig waren. Was sagt Gott uns? Ihnen war das wichtig. Sie waren hungrig. Und vielleicht ist das, was zu unserem Gebet werden sollte. Dass Gott uns einen Hunger schenkt nach dem Wort Gottes. Wir brauchen nicht darum beten, dass er uns das Wort schenkt. Das haben wir sehr, sehr reichlich. Das haben wir vielleicht fast zu viel. Aber die Frage ist, wie ist unser Hunger nach dem Wort Gottes? Ist das da oder nicht? Gott offenbart sich durch sein Wort. Da lesen wir von seiner Größe und seine Güte. Da erkennen wir, wer uns geschaffen hat und wer unser Leben erhält, wer über uns steht, wer das letzte Wort zu sagen hat. Das erkennen wir da. Das ist das Erste, was zu Freude führte. Das Zweite lesen wir weiter, als es Mittag geworden ist und Esra die ganze Zeit gelesen hat, was da geschah. Und wir merken, bevor Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke, da lesen wir, dass eine Traurigkeit über das ganze Volk kam. Und das ist etwas, was zu Freude führt, die Traurigkeit. Wer keine Traurigkeit erlebt hat, kann nicht zu Freude kommen. Und das Lesen, das finden wir auch im Neuen Testament bestätigt. Das sagt Paulus. Paulus sagt das auch sehr deutlich in 2. Korinther. Da sagt er einen sehr ähnlichen Gedanken, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zu Seligkeit eine Reue, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Die Traurigkeit, weil sie ihren Zustand erkannten. Und sie hatten erkannt, dass sie vor Gott schuldig geworden sind. Und das führte zu dieser Freude der Vergebung. Und wenn wir diese Traurigkeit noch nicht erlebt haben, da können wir nicht zu dieser Freude kommen. Die Traurigkeit über unser eigenes Versagen, die Traurigkeit über unser Verfehlen, dass wir vor Gott schuldig sind. Und hier merke ich, das Volk stellt auf einmal fest, Gott kann auch mal Nein sagen. Gott kann auch Sünde bestrafen. Sie waren 70 Jahre in der Gefangenschaft gewesen. Sie merkten, Gott ist heilig. Gott, er schweigt nicht. Er nimmt Sünde ernst. Und das stellten sie auf einmal fest. Sie stellten aber auch gleichzeitig fest, ich lebe in Sünde. Ich habe das nicht erfüllt, was Gott sagt. Zu empfinden vor diesem heiligen Gott und bekamen diese Traurigkeit. Und in diesem Augenblick hinein, wo das Volk in diese Traurigkeit hineinkam, da konnte Nehemia sagen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott ist ein guter Gott. Er ist ein gütiger Gott. Er hat Vergebung für uns da. Und wisst ihr, das Volk erlebt hier das, was Nehemia schon im ersten Kapitel erlebte. Da lesen wir von Nehemia, dass er um Vergebung der Sünde bat, für sich, für sein Volk. Und er erlebte das da schon. Und das Volk erlebt es hier auf diesem Fest. Ich denke, ein sehr gutes Beispiel aus dem Neuen Testament passt zu diesem gesamten Bild, was wir hier gesehen haben. Und das ist das Bild von dem verlorenen Sohn. Er ging von seinem Vater weg und er ging seinen eigenen Weg. Er hatte sich getrennt und wir würden es heute bezeichnen als einen Weg ohne Gott in Sünde. Und wir merken, sein Leben ging immer bergab. Es ging immer weiter bergab, bis er unter den Schweinen saß. Und er wäre froh gewesen, etwas zu essen von den Resten, was die Schweine übrig ließen. Aber das durfte er nicht. Und er kam sehr unten, sehr tief unten an. Und in dieser Situation, ganz unten, da bekam er diese Traurigkeit. Und er bereute das. Und er fand das schlimm für das, was er getan hat. Und das führte zu einer Entscheidung, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und als er zurückkam, da bekam er diese Freude. Der Vater nahm ihn mit offenen Armen an. Der Vater macht ein Fest. Und er sagt, jetzt lasst uns feiern. Denn jetzt ist mein Sohn wieder da. Und jetzt konnte er sich richtig freuen. Er war beim Vater. Ihm wurde vergeben. Er konnte sich richtig mitfreuen. Und das ist die Frage, haben wir das erlebt? Diese echte Freude, mit Jesus zu leben. Diese Gewissheit zu haben, Jesus hat mir vergeben. In der Ewigkeit werde ich bei Jesus sein. Die Jünger wurden ausgesandt und sie erlebten viele gute Sachen. Vielleicht die erste Stufe der Freude. Vieles Gute kam auf ihnen zu. Sie hatten eine gewisse Vollmacht gehabt. Sie kamen zurück und berichteten Jesus davon. Und sie sagten, wir hatten so eine Vollmacht. Und es war so viel Gutes, was wir unterwegs erlebt haben. Es war so gut. Das hat uns so richtig fröhlich gemacht. Und das ist auch etwas, was Gott uns gibt. Aber Jesus sagt, es gibt auch eine bessere Freude. Er sagt, er freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Das ist eine viel, viel größere Freude als das, was ihr hier erlebt. Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Gemeinde, es ist gut, wenn wir gute Sachen erleben, wenn wir uns freuen können. Und ich denke, die Kinder haben eine schöne Woche erlebt. Die Teenies, die haben gute Freizeiten in diesen Ferien erlebt. Es war etwas Gutes, was wir bekommen haben. Und sicherlich haben wir schon zu Hause viel erzählt von dem, was wir erlebt haben, wie gut es war. Aber eine viel größere Freude ist, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Das ist eine viel größere Freude. Und ich hörte jetzt auch, dass eine Kinderbibelwoche sich Kinder für Jesus bekehrt haben. Die haben diese Freude, die niemand nehmen kann. Die Freude, die immer hält. Auch wenn alles andere auf einmal schwingt, nicht mehr da ist, unsicher ist. Die haben das erlebt. Wir erlebten das auf der Freizeit im Lightcamp. Sicherlich waren es schöne Tage. Wir haben viel Freude gehabt, aber an einem Abend, wo Kinder zum Glauben kamen, sich bekehrten, wo Teenies sich neu aufgemacht haben und am Lagerfeuer das erzählten, Jesus ist jetzt in meinem Herzen. Wisst ihr, es war eine Freude, die viel, viel größer war, diese Gewissheit zu haben, mein Name ist jetzt im Buch des Lebens. Und jeder, der hier jetzt ist und sagt, sicherlich erlebe ich das auch in meinem Leben, dass ich mal Freude habe, mal Leid trage. Aber diese letzte Freude habe ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob mein Name im Buch des Lebens ist. Da möchte ich dir sagen, geh nicht weg. Geh diesen Schritt. Nimm das, die Vergebung von Jesus an. Er will dir diese tiefe Freude im Herzen schenken, die nicht schwingt, nicht weggeht, die niemand von uns nehmen kann. Auch wenn die andere Freude mal fehlt, so haben wir tief in unserem Herzen diesen Frieden, Jesus ist bei mir. Diese Freude, die Jesus gibt, kann kein Mensch geben. Denn er hat die Worte des ewigen Lebens. Er steht über den Tod und über das Leben. Und er möchte jedem von uns diese Freude geben. Amen.